Es ist erstaunlich, wie viel Trost die eigene Stimme spenden kann, wenn sie zum Erklingen gebracht wird. Nach anfänglichem Widerstand vielleicht, denn Kummer, Trauer und Schmerz machen oft stumm. Der ganze Mensch zieht sich zurück, baut Schutzmauern auf. Dabei sei die Stimme ein Zugang zur inneren Kraft, sagt Lilith Jappe, Stimmcoach und intuitive Musikerin in Weilheim und in München. Daher animiert sie ihre KlientInnen, nach einem eingehenden Gespräch behutsam zu tönen oder zusammen mit ihr in einen spontanen, intuitiven Gesang einzustimmen, wo schließlich, so Lilith, nicht nur dunkle Töne fließen.
Nicht nur, es ist eigentlich das ganze Spektrum, weil es ist ja immer auch eine eingekapselte Lebensenergie, die dann raussprudelt und oft kommt dann auch im zweiten Schritt schon eine Art Freude oder manchmal ist es vielleicht auch eine Wut, die aber dann auch wieder in eine Kraft übergeht. Also es ist wirklich sehr vielfältig und es ist auch viel die Liebe, die man vielleicht vermisst hat, die sich wieder zu geben und die auszudrücken, also auch liebevolle Klänge auch. Zu singen, zu tönen, zu spielen, das ist ja auch Trost für die Seele.
Es ist ein Trost, der uns rund um die Uhr unentgeltlich zur Verfügung steht und auch im Alltag, etwa mit Kindern, hilfreich sein kann, erzählt Lilith Jappe aus eigener Erfahrung mit ihrer kleinen Tochter.
Die hat gerade Fahrradfahren gelernt, die ist aber erst 3. Und jetzt waren wir schon ein Stück am See und jetzt musste man, wenn sie langsam müde ist, nach Hause. Und sie singt auch gern und dann habe ich auch so spontan, hat sich was entwickelt, schneller treten, wir fahren heim, schneller treten, wir fahren heim, schneller treten, gleich haben wir es geschafft. Und das haben wir uns dann irgendwie den ganzen Weg so ein bisschen zugesungen und das hat wirklich so eine Motivation gegeben. Und das ist ja auch so ganz alt schon der Sinn oft der Musik. Also man sagt ja, dass sie früher auf dem Feld auch gesungen haben, wie um sich da in Fluss zu halten, in einer Kraft. Also da ist wirklich ganz viel, was viel mehr in unseren Alltag einfließen könnte und uns wohltun würde. Wo uns dann wirklich die Musik durchs Leben trägt auch und uns mit uns verbindet.
Ich habe heute Trommeln für euch dabei.
Da gehen wir mal hin. Ich auch.
Wir holen es uns mal so ein bisschen in die Mitte.
Kinder sind besonders empfänglich für Klang und Gesang, erlebt Astrid Wolfrath immer wieder in ihrem elementaren Musikunterricht. Sie ist Lehrerin für Geige, Bratsche, Kammermusik und Orchester an der Musikschule Weilheim in Oberbayern. Dort bietet sie auch die sogenannte EMP, die elementare Musikpädagogik, an, in Kindergärten, die mit der Musikschule kooperieren. Der Verband Deutscher Musikschulen hat sich mit seinem Bildungsplan für Elementar- und Grundstufe zum Ziel gesetzt, möglichst viele Kitas und Schulen mit ins Boot zu holen, was von den Ländern und Gemeinden zum Teil bezuschusst wird. Im Kindergarten Traubing zwischen Weilheim und Starnberg musizieren in der großen hellen Turnhalle einmal in der Woche kleine und größere Kita-Kinder.
Welcome, 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 buenos dias.
An einem sonnigen Vorfrühlingstag in den Faschingsferien kommen die Kinder bunt verkleidet in Astrids Unterricht und sie nimmt die Sonnenstrahlen und leuchtenden Farben spontan mit hinein in die Musikstunde.
Also ich habe total Lust auf Frühling.
Ich dachte mir, wir reisen mal wohin, wo es richtig warm ist und sammeln uns dort Sonnenstrahlen ein und bringen den Frühling mit. Habt ihr da Lust drauf?
Ja.
Und mit dem Stimmakrobat-Lied können wir unsere Stimme noch mal richtig aufwecken.
Ich bin der Stimmakrobat, der Beste auf der Welt. Ich zaubere alle Klänge, wie es mir gefällt. Ich singe Saga Daga Duja.
Saga Daga Duja.
Spielerisch studiert Astrid Wolfrath mit den Vorschulkindern eine kleine Choreografie, eine Art Schiffsreise ein zu einer weit entlegenen Insel.
Einsteigen, gleich geht's los. Big Ahoi, das Schiff fährt los.
Wenn wir so aufs Schiff gehen, macht es ja Geräusche. Also wir haben jetzt Schritte gemacht. Das könnten unsere Schritte sein.
Was könnte denn das sein?
Könnten die Wasserwellen sein, die dann ans Boot klatschen, wenn wir losfahren?
Vielleicht findet man dafür auch noch was anderes. Die Kinder erleben sich in Gruppe mit Musik einfach sehr lebendig. Sie können ganzheitlich da sein, ganzheitlich aufnehmen und man sieht immer ganz genau, welches Kind hat die Stärke beim Sprechen, welches hat es eher beim Bewegen. Aber das alles wird einfach sehr geschult und trainiert und in Einklang gebracht. Und beim Musizieren, beim Singen arbeiten die beiden Gehirnhälften extrem miteinander und findet sehr starke Vernetzung statt.
Die elementare Musikpädagogik führt die Kinder also nicht nur spielerisch an die Musik und ihre Gesetzmäßigkeiten heran, sie eröffnet ihnen vor allem einen Klangraum, in den sie ganz eintauchen können, sich als lebendige Wesen auf vielen Ebenen erfahren. Indem Kinder zusammen musizieren, singen, sich bewegen, vielleicht eine Choreografie einstudieren, öffnen sich viele Tore. Das Tor der kreativen Selbsterfahrung, Selbstbestätigung. Das Tor der Verbundenheit und der gemeinsamen Gestaltung. Das weite und nährende Feld einer positiven persönlichen Selbstvergewisserung, die in die Tiefe geht. Kindliche Sinne, Gefühle, vielleicht auch transzendente Momente zum Erklingen bringt. Karl Orff, der berühmte Münchner Musikpädagoge und Komponist, der das Musizieren für Kinder förderte, definierte dieses Erleben so:
Elementare Musik ist nie Musik allein. Sie ist mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden. Sie ist eine Musik, die man tun muss, in die man nicht als Hörer, sondern als Mitspieler einbezogen ist. Elementare Musik ist erdnah, naturhaft, körperlich. Für jeden erlern- und erlebbar, dem Kinde gemäß.
Schon die ganz Kleinen im ersten Kindergartenjahr tanzen ausgelassen miteinander, lachen herzhaft, wenn sie sich mit Schwung im Kreis drehen. Astrid Wolfrath begleitet sie 2 Jahre lang während ihrer Kindergartenzeit, erlebt unmittelbar mit, wie das elementare Musikangebot auf die 4- bis 6-Jährigen wirkt.
Da geht es darum, singen, bewegen, sprechen, im Grunde sich fühlen. Also das anlegen, was wir heute auch uns gesetzteren Alters wieder aneignen, das den Kindern schon mitgeben. Und ich glaube, ich kann da viel bewegen, auch wenn ich so alte Tradition damit reinbringe. Und in den Liedern transportiert man ja viel nochmal zusätzlich. Und durch Körperbewegung, durch diese Gesten passiert ja ganz viel. Das haben wir ja hier auch jetzt gespürt. Und das macht was mit dem ganzen Menschen, neben dem Ganzen, was natürlich kognitiv transportiert wird. Feinstofflich ist ja Musik Schwingung. Und mit der Musik
verändere ich da natürlich die Schwingung. Also der Mensch ist ein schwingendes Wesen und überall, wo ich mich wiederfinde, wo ich in Resonanz bin, öffne ich mich gleichzeitig. Also beim Singen kommt wirklich die Sprache noch leichter an, als wenn ich es einfach vorspreche, monoton. Das berührt mich ja auch zusätzlich.
Besonders mit Kindern gelingt die Verständigung über die Musik leichter. Es ist manchmal hilfreich, ihnen kleine Botschaften oder Merksätze vorzusingen. Sie nehmen sie meist so selbstverständlicher an als in der verstandesbetonten gesprochenen Sprache. Und sie empfinden den Gesang intuitiv als liebevoller, öffnen sich schneller, zeigen auch ihre eigenen Stimmungen und Gefühle. So arbeitet Astrid Wolfrath auch als Coach für Kinder und Jugendliche verstärkt mit Musik.
Als Coach leite ich immer wieder an, hinzuspüren, wie geht's mir? Also wie geht's mir gerade und wie geht's mir auch in Bezug auf mein Problem? Also wie groß schätze ich überhaupt mein Problem ein und so weiter? Also sprich die Verbindung zu sich. Und in der Schule ist einfach ganz viel, also in meiner Erfahrung in der Regelschule, ist ganz viel einfach Orientierung nach außen. Der Fokus ist auf Leistung. Ja, man beschäftigt sich immer mit irgendwelchen Themen und man muss dem entsprechen. Und beim Coaching gehen wir einfach wirklich nach innen und fragen, wie geht's mir? Was brauche ich? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil in dem Moment, wenn, egal ob Kind oder Erwachsener, jeder Mensch ein Gefühl dafür kriegt, was er braucht, was ihm jetzt gerade fehlt, dann ist es schon der erste Schritt zur Lösung. Und das ist eben beim Musikunterricht, dieses Musikaufnehmen in sich verarbeiten und wieder ausdrücken, das ist im Grunde vergleichbar. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der den Musikunterricht hier so wertvoll macht, weil es das Kind in Kontakt bringt mit sich.
Spontan und unkontrolliert singen Lilith und Katrin zusammen, wie Kinder, die ihre Stimmen erforschen, in einem selbstvergessenen Klangspiel. Seelensprache nennt Lilith diesen Zwiegesang, den die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Katrin Schmidt regelmäßig bei ihrer Stimmtherapeutin praktiziert.
Also ich habe früher schon immer gerne gesungen, habe aber irgendwie gemerkt, ich möchte lieber frei singen, weil ich schon dann auch manchmal unter Druck gerate, wenn es darum geht, irgendwie eine Leistung abzuliefern. Und habe gemerkt, ich möchte gerne meine Stimme erforschen und ja, einfach genießen und auch meinen Körper nochmal anders erfahren. Und habe dann die Lilith im Internet gefunden. Und das hat mich einfach gleich sehr angesprochen, dass es nicht um ein Stimmtraining geht. Letztlich ist es in der Therapie genauso. Also es ist mir wichtig, dass es nicht darum geht, das Verhalten der Kinder zu trainieren, sondern dass es eher darum geht, denen einen Raum zu geben, wo sie einfach sie selbst sein können, erzählen können und auch mit den Eltern, dass es eher darum geht, zu verstehen, um was geht's denn, was zeigen denn die Kinder mit ihren Ängsten und mit ihren Symptomen. Und genauso hatte ich die Sehnsucht, mit meiner Stimme in Kontakt zu kommen.
Katrin Schmidt arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die vor allem seit der Corona-Zeit mit vielen Ängsten, Störungen und mit großen Selbstzweifeln zu ihr kommen. Davor war sie Förderschulpädagogin, wollte aber noch gezielte junge Menschen unterstützen. Seit 2019 ist sie als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in ihrer Münchner Praxis tätig. Sehr vorsichtig setzt sie manchmal auch die sogenannte Seelensprache ein. Laute, die aus dem Bauch kommen und Herzen öffnen, so hofft sie.
Also mit den Kindern, da habe ich das Gefühl, die haben oft dann einen einfacheren Zugang dafür, weil sie nicht alles verstehen wollen. Und da bezeichne ich das manchmal als Zaubersprache. Und wenn es schwere Themen sind, dann kann ich auch jemandem anderen helfen, was auszudrücken. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dann ist es manchmal eher so ein oh, Yangur, Wan, Yangur, Wan, Yan, Dai, oh, Yau. Also sozusagen den Ausdruck dessen, was ich wahrnehme, helfe ich dann über meine Stimme auszudrücken. Und es hilft dann oft dem Gegenüber, ins Spüren zu kommen, um was es geht. Einfach an die Trauer ranzukommen oder an den Schmerz. Und dann gehen sie auch manchmal selbst dran, das auszuprobieren.
Laute und Töne, Gesang und Musik wirken unmittelbar auf die menschliche Psyche, beeinflussen das limbische System, das für Emotionen zuständig ist. Die Stimmtherapeutin Dr. Lilith Jappe arbeitet deshalb bewusst mit der vielfältigen Wirkung der Musik.
Ja, sie hilft auf vielen Ebenen. Sie bringt was ins Schwingen. Und es geht ja darum, dass etwas, was irgendwo eingekapselt ist und irgendwo festsitzt, dass wir damit in Berührung kommen und dass wir in einer liebevollen und heilsamen Weise mit uns selbst in Berührung kommen. Und da hilft einmal, überhaupt sich der eigenen Stimme zuzuwenden und sie mehr ins Fließen zu bringen und auch über Gesang oder Musik in eine innere Zuwendung. Also für mich ist es so wertvoll zu bemerken, dass die Stimme eigentlich Selbstberührung ist. Es ist ja nicht einfach irgendein Ausdruck da draußen, sondern es schwingt in mir und bei jedem Klang berühre ich mich eigentlich selber. Berühren sich die Stimmlippen, berühren sich diese Klangwellen in meinem Körper. Und dadurch ist auch für mich die Stimme so wie so eine Brücke aus dem Feinstofflichen in den Körper hinein. Sie ist so konkret hier und sie bringt aber auch so viel Feines, so wie so eine andere Weisheit oder Anbindung oder mehr von unserem Seelenlicht oder von den Schmerzen, die gesehen werden wollen. Das alles transportiert sie und wir haben einen körperlichen Bezug und sind in Berührung mit uns selber.
Die Stimme, die Musik als Brücke zwischen Feinstofflichem und Materie, zwischen Himmel und Erde könnte man hinzufügen. Das empfanden die Menschen anscheinend zu allen Zeiten ähnlich. Die meisten Schöpfungsmythen beginnen mit Ton, mit Klang. Am Anfang war das Wort, heißt es ja in der christlichen Genesis. Sinnlicher drückt es eine alte Legende aus dem Orient aus.
Nachdem Gott den menschlichen Körper geschaffen hatte, bat er die Seele, dort einzuziehen. Doch sie zögerte ängstlich. Dem aus Lehm geformten Körper entströmte ein unangenehmer Geruch und er war ein Gefängnis. Die Heimat der Seele, das war die Unendlichkeit der Freiheit. Sie wollte sich nicht einengen lassen. Da schickte Gott den Engel Gabriel ins Paradies, ließ ihn eine Kosanee holen, eine Doppelrohrflöte. Gabriel begann zu spielen und bezauberte die Seele. Sie fasste Mut und Vertrauen und beseelte den Körper.
Wir brauchen Mut und Vertrauen, um zu leben. Verbindung, um lebendig, um beseelt zu sein. Als Embryo sind wir über die Nabelschnur mit der Mutter verbunden. Später bekommt die Verbundenheit mit der Welt und mit uns selbst immer mal Risse. Der Gleichklang ist gestört. Wir fühlen uns getrennt und einsam. Das ist wohl auch der Grund, warum uns gerade dann, wenn wir es am meisten bräuchten, oft der Zugang zur Musik fehlt, der uns helfen könnte, wieder ins Fließen, in die Bewegung zu kommen, anstatt zu erstarren. Dann ist eine Verstärkung und Resonanz von außen hilfreich. Jemand, der an uns glaubt, zusammen mit uns singt, bevor wir wieder selbst in den Gleichklang finden.
Es ist immer wieder eigentlich ein Hinspüren und ein Einschwingen auf das, was jetzt dran ist. Und dann, indem wir es dann in Ausdruck bringen und es fließen kann und durch das gegenseitig miteinander arbeiten, wird es ja auch so ja, gehalten, gespiegelt, aufgenommen. Also es ist nochmal anders vielleicht, als es in der Situation mit sich alleine ist, wo einfach in der Begegnung dann diese Worte einen eigenen Raum öffnen und so einen gefühlten Sinn ergeben. Und man kommt tiefer mit sich in Kontakt und auch so innere Themen oder Schmerzen oder Prozesse kommen in Bewegung. Und oft ist es so, dass man vielleicht eintaucht in irgendwas, was sich schwierig anfühlt und wo dann vielleicht auch mal nicht so schöne Laute kommen. Und es dann oft nachher wie so ein Abfließen war. Also plötzlich spielerisch, liebevolle, leichte Laute kommen und auch was wie sich und das Leben feiern und dann wertschätzen für das, was man da mitbringt und durchmacht.
Während Lilith Jappe ihre Klienten dazu animiert, selbst zu tönen und zu singen, also meist mit einer aktiven Stimmtherapie arbeitet, wirkt Musik ja auch, wenn wir sie passiv hören, was rezeptive Musiktherapien anbieten. Wir haben alle schon erlebt, dass Musik eine Art Brücke zu uns selbst sein kann, um Emotionen und Gefühle plötzlich intensiv zu spüren, die im Alltag irgendwo unter unserem Funktionsmodus verborgen sind. Viele junge Menschen sind augenscheinlich dauerverbunden mit ihrer Lieblingsmusik, die sie mit winzigen Kopfhörern im Ohr tragen. Sie scheint irgendetwas in ihnen wachzurufen, womit sie sich identifizieren, was ihnen Halt gibt und hilft, sich selbst in einer unüberschaubaren Welt zu vergewissern. Diese Gabe, Musik zu nutzen, kommt nicht wenigen Menschen im Laufe der Jahre abhanden. Sie vermissen die Musik zwar, finden sich aber in den vielen Angeboten nicht wieder. Es scheint, dass ältere Menschen die andere Seite der Musik zunehmend brauchen und genießen, die Stille nämlich, bestätigt die Münchner Musiktherapeutin Anna Röcker.
Das geht, glaube ich, vielen Menschen so. Ich kenne das auch. Also meistens ist bei mir Stille. Und wenn ich sie dann höre, dann merke ich, oh, das ist unglaublich viel tiefer als früher. So, dass ich dann so einen inneren Widerstand habe. Ich weiß inzwischen, warum. Ich weiß, weil ich Angst davor habe, wenn ich mich dann der Musik öffne, dann geht sie zu tief. Also ich schütze mich manchmal selber. C.G. Jung hat gesagt, am Ende seines Lebens wurde ihm diese Musiktherapie vorgestellt. Er war zutiefst berührt und er hat gesagt, er hätte sich nie vorstellen können, Originalzitate, dass er so tief gehen kann mit Musik. Und zum Schluss hat er gesagt, ich kann leider keine Musik mehr hören. Sie bringt zu tiefes archetypisches Material, das ich jetzt einfach nicht mehr möchte. Ich höre eigentlich überhaupt keine Musik mehr.
Die Aussagen des Schweizer Psychiaters und analytischen Psychologen Carl Gustav Jung beziehen sich auf die rezeptive Musiktherapie GIM, Guided Imagery and Music, die er gegen Ende seines Lebens kennengelernt hat. Mit Hilfe zumeist klassischer Musik werden PatientInnen in einen entspannten Zustand versetzt, der ihre Imagination anregt, sie mit Gefühlen, Erinnerungen, inneren Bildern und körperlichen Empfindungen konfrontiert. Während der 1970er Jahre hat die US-amerikanische Musikerin und Therapeutin Helen Bonney diese Behandlungsmethode entwickelt, sie auch in ihrer Arbeit mit Suchtkranken und Krebspatienten eingesetzt. Anna Röcker stieß vor Jahren als Heilpraktikerin auf die GIM, ließ sich in den USA darin ausbilden und praktiziert mittlerweile ausschließlich mit der rezeptiven Musiktherapie. Zu ihren langjährigen KlientInnen gehört auch Inge. Sie kommt in einer Stresssituation zu Anna Röcker, vor allem, weil es ihr gerade nicht gelingt, auf ihre Ressourcen zuzugreifen. Nach einem kurzen Gespräch bittet Anna Röcker ihre Patientin, es sich auf der Liege bequem zu machen und fragt sie nach einer Weile, wo in ihrem Körper sie ihre Ressourcen spürt.
Interessanterweise im Herzen.
Wie fühlt es sich da an im Herzraum?
Energetisch. Und ich, es ist wie eine goldene Kugel, die Strahlen hat, also eigentlich eine Sonne.
Gut, wenn die Musik anfängt, lass die Musik sich diesem Bild anschließen und dich dahin führen, wo es für dich jetzt wichtig ist.
Die Auswahl der Musik ist von entscheidender Bedeutung, erklärt Anna Röcker. Die GIM-Musiktherapeuten wählen aus einem teils noch von Helen Bonney und ihrem Team erstellten Musikkanon, der unterschiedliche Stücke passend zu den jeweiligen Stimmungen der Klienten bereitstellt. Beim Stichwort Ressource will Anna Röcker zunächst ein Stück von Debussy wählen, entscheidet sich dann aber für das Klavierkonzert Nummer 5 von Beethoven, weil Inge sich in ihrer ersten Assoziation auf ihr Herz bezieht. Diese Empfindung unterstützt die Therapeutin mit den sanft verträumten Klängen. Frag nach einer Weile, was in Inge auftaucht.
Gibt es irgendwas, was du noch wahrnimmst jetzt mit der Musik?
Also ich sehe einen Weg, einen geschlängelten Weg über eine Wiese mit Bäumen. Und der Weg geht so leicht bergauf.
Das heißt, du bist auf dem Weg?
Ja.
Hm. Wie ist dein Gefühl dabei?
Ist ein bisschen schwer. Dicke Wanderschuhe an.
Schnell kommt Inges aktuelles, als schwer empfundenes Lebensgefühl zum Vorschein. Als Bild, als eine Art innerer Film. Sie scheint festzustecken in ihren Wanderschuhen. Doch während sie der Musik lauscht, zieht sie plötzlich die Schuhe aus, geht barfuß weiter.
Wie fühlt sich's jetzt an?
Ich fühle mich wie ein kleines Mädchen, das strumpfsockig läuft. Das macht man doch nicht.
Gibt es jemanden, der das sagt, dass man das nicht macht?
Anna Röcker ermuntert behutsam mit kurzen Fragen und Zwischeneinschüben, um in Resonanz mit ihrer Klientin zu bleiben, aber nichts vorzugeben.
Helen Bonny hat immer gesagt, ihr müsst 100 Formen von beherrschen. Also ich bleibe eigentlich nur in Resonanz, aber dadurch, dass da so eine enge Verbindung ist, bleibt man dabei. Ich habe aber nicht wenige Menschen, die das auch zu Hause machen, die kleine Musikreisen machen, wenn sie ein Thema haben und sagen, ich schau mal, was mir die Musik sagt. Also wenn man erfahren ist, kann man's. Aber natürlich, hier kommt man tiefer.
Erfahrung, eine gewisse Übung, unterstützen beim Wirken der Musiktherapie, bestätigt Inge, die die GIM seit über 20 Jahren bei Anna Röcker manchmal auch alleine zu Hause praktiziert. Ihr gelingt es inzwischen schnell, die eigene Stimmung aufzugreifen, sie gespiegelt zu sehen und sich vielleicht schon einer Lösung anzunähern.
Ich glaube, vor 20 Jahren habe ich mir nicht so leicht getan. Ich habe da mit Sicherheit eine Zeit gebraucht, um reinzukommen und diesen Bildern auch zu vertrauen. Weil es ist nicht immer so, dass da wirklich ganz klare Bilder kommen. Manchmal ist es mehr ein Gefühl. Und aus dem Gefühl entwickelt sich dann ein Bild. Mittlerweile ist es oft auch andersrum. Ich sehe das Bild und dann kommt erst das Gefühl. Da kommt ein kleiner Vogel geflogen. Und der hat sich direkt vor mich auf den Ast gesetzt.
Wie wirkt er auf dich?
Wie aus einer anderen Welt. Ist kein Vogel von hier. Der ist ganz klein und weiß mit dem schwarzen Schnabel und einzelnen bunten Federn.
In dieser Sitzung zeigt sich Inges Erschöpfung, aber auch eine befreiende Vision, in der ihre Traurigkeit weiterhin mitschwingt, aber auch eine Zuversicht und Kraft, die sie wieder spürt.
Ich kenne den kleinen Vogel. Der sagt, ich bin noch frei. Ich bin nicht mehr im Käfig.
Ah, er sagt, ich bin frei.
Ja.
den Vogel kenne ich von früher. Es ist der, der in meinem goldenen Käfig saß. Er sagt, ich bin frei. Ich kann überall hin, wo ich will.
Also gerade indem ich die Musik in den Schmerz auch hineinführt, fällt es leichter, den Schmerz anzunehmen. Und oft ist das Weinen. Also ich habe in der Musiktherapie auch schon ganz, ganz viel geweint. Und allein dieses Weinen ist ja was Lösendes. Und dann kann sich was aufmachen. Dann kann sich so ein Schmerz, ja, ich möchte nicht sagen, dass es sich dann auflöst, aber er löst sich und er verändert sich dadurch. Also es hat was Befreiendes.
Es geht nicht darum, die Gefühle, die gerade da sind, in der Musiktherapie aufzulösen, sondern sie anders wahrzunehmen, bestätigt auch Anna Röcker.
Und das heißt, wir möchten, dass die Stimmung am Ende bleibt. Wir machen nicht Musikarbeit, am Ende bist du hei, 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 sondern du spürst diese Energie in dir. Aber du merkst jetzt plötzlich, dass Wut eine kreative Energie sein kann, wenn du sie mal zulässt. Auch wenn wir mit Trauer arbeiten, dann ist am Ende auch ein Musikstück, das diese Trauer spiegelt, aber nicht mehr diese Tiefe, sondern eine getröstete Trauer.
Das klingt schon beim Zuhören tröstlich. Wie bei einem Kind, das hinfällt und von der Mutter getröstet wird, auch wenn das offene Knie noch wehtut. Und später? Wer tröstet uns später, wenn wir Ärger, Trauer, Wut oder Angst spüren? Manchmal sind es mitfühlende Menschen, doch im Großen und Ganzen müssen wir Erwachsene uns selbst beruhigen und halten. Vielleicht mit therapeutischer Unterstützung, auch in Form der Musik. Denn Musik erreicht etwas in uns, was heil und ganz ist, meint Anna Röcker und beruft sich dabei erneut auf den berühmten Psychiater Carl Gustav Jung.
Jung hat gesagt, dass der Mensch in vielen Ebenen seines inneren Hauses wohnen sollte. Nicht nur im Kopf, sondern auch in der Ebene des Unbewussten, wo zwar auch unsere Blockaden und Widerstände sind, aber der größere Bereich sind unsere Ressourcen und unsere Größe und unser wirklich tiefes Sein, unser inneres Selbst. Und die Musik erreicht tiefere Ebenen. Das heißt, sie erreicht die Ebene von Erinnerungen, wo wir tief verletzt wurden, wo wir Angst haben. Aber die Musik erreicht auch die Ebenen, wo diese innere Sonne wohnt und wo die spirituelle Verbindung ist. Dass wir zutiefst verbunden sind mit allem. Und in alle diese Ebenen kann uns die Musik führen. Das brauchen wir als Menschen. Die Musik hat so eine Kapazität für unsere Seelenharmonie. Wenn wir die bewusster einsetzen, es wäre einfach ein Geschenk.